Ganz herzlich willkommen zur Episode 217 vom German Gunners Podcast. Ja, wir sind schon in der Sommerpause. Das Transferfenster hat geöffnet und obwohl die alte Saison erst einige wenige Tage beendet wurde, sind alle Blicke schon auf die neue Spielzeit gerichtet, denn heute am Donnerstag wurde auch der Spielplan für die Saison 2023-24 veröffentlicht. Für uns also Anlass genug, eine neue Episode einzustreuen. Wir wollen über den Spielplan sprechen und natürlich über alles Aktuelle hinsichtlich Transfers, Havertz, Declan Rice, Caicedo. Wie ist da der aktuelle Stand? Was können wir in den nächsten Tagen erwarten? Und wohin dürfte die Reise gehen für Arsenal rund 2 Wochen vor dem offiziellen Trainingsstart? Wie immer an den Mikrofonen hier in Berlin bin ich Felix, in Münster sitzt Christian. Hallo.
Ja, guten Abend, hallo.
Ja, man hat eigentlich gar nicht das Gefühl gehabt, dass es eine längere Unterbrechung war und auf einmal sind doch schon wieder alle Blicke auf die neue Saison gerichtet, viele Transfergerüchte, Panik, Schweißausbrüche überall und dann heute auch noch der neue Spielplan. Man konnte eigentlich in dem Sinne gar nicht groß abschalten. Bist du schon im Transferfensterlaune? Nimmst du alles wahr? Jeden Tweet? Oder befolgst du meinen guten Rat im Sinne von einmal abends gucken und sich bloß nicht verrückt machen lassen, wenn irgendjemand was schreibt und alle sagen, ah, das war's jetzt schon, der kommt nicht?
Also tatsächlich habe ich es reduziert auf die wichtigen Tweets, also entsprechend, sag ich mal, personengesteuert zu gucken, was da so in den Äther gepustet wird quasi, wo man aber davon ausgehen kann, dass es gewissen Gehalt hat. Und dann habe ich eine neue Sache entdeckt, für alle iPhone-Nutzer so einen Fokus einzustellen. Ich meine, altes Ding, viele werden sagen, was ist denn das für ein alter Typ, warum hat er das jetzt erst entdeckt? Aber tatsächlich super hilfreich, wenn man das während der Arbeitszeit macht, dann ist man während des Transferfensters nicht so geneigt, irgendwie in Zeit mal eben auf Twitter zu gucken, was es neue Gerüchte gibt. Also auch das hilft softwaretechnisch da, zumindest für alle iOS-User. Kann ich nur gut empfehlen.
Ja, blicken wir erstmal auf den Spielplan für die neue Saison, bevor es dann gleich in die Transfergerüchteküche geht. Ihr kennt ja meinen Rat, Hinweis, dass es am einfachsten ist, dass man abends einmal kurz guckt und nicht alles für bare Münze nimmt, was in den sozialen Medien geschrieben wird. Da geht es auch viel um Klicks und Aufmerksamkeit und ich sage immer, Vorsicht ist die Mutter in der Porzellankiste. Am Ende muss es öffentlich und offiziell vom Verein mitgeteilt werden und erst dann ist die Sache fix und alles, was vorher ist, können viele Leute sagen. Ich habe manchmal den Eindruck, es sind 30 bis 35 Journalisten neben Edu und Richard Garlick in der Verhandlungsrunde. So hat es manchmal den Eindruck, ist alles nicht der Fall. Aber machen wir den kurzen Bogen zum Spielplan, der heute veröffentlicht wurde. Die Saison geht los für uns am 12. August, am Samstag um 13.30 Uhr mit einem Heimspiel, seit längerer Zeit mal wieder, gegen Nottingham, bevor es dann gegen Crystal Palace und Fulham geht. Wir sind also relativ wenig im Reisestress in den ersten 3 Spieltagen. Eigentlich ein recht dankenswertes Auftaktprogramm.
Ja, was die Namen angeht, definitiv, aber mit Forest haben wir noch eine Rechnung offen, in Anführungsstrichen. Bei Palace, ja, vom Papier her natürlich, klar, musst du gewinnen, aber wissen wir auch, Sellers Park, dann vielleicht ohne Wilfried Zaha, ist auch immer ein Pflaster, wo du sicherlich nicht im Vorbeigehen die Punkte mitnimmst und Fulham diese Saison bärenstark, aber zu Hause natürlich auch einen Gegner schlagen muss. Also von daher ja, es hätte definitiv viel, viel schlimmer kommen können. Aber dieses in die Saison reinkommen, gut reinkommen, konstant punktend reinkommen, ist halt eine Sache, die man auch nicht für selbstverständlich nehmen kann und darf. Von daher glaube ich auch die Spiele mit höchster Konzentration anzugehen, sonst wird es unterm Strich dann halt eben nicht die Punkte ausbeuten, die man sich vielleicht aus den Spielen erhofft.
Das ist richtig, aber ich meine, die ersten beiden Heimspiele gegen Nottingham und Fulham finde ich eigentlich relativ dankbar. Es wird dann relativ schnell anders, denn die drei Heimspiele danach sind Manchester United, Tottenham Hotspur und Manchester City. Von daher ist es ein gemächlicher Start in die Saison und der September und Oktober hat es dann in sich, zumal ja auch die Champions League kommt. Gerade vor dem Heimspiel gegen die Spurs ist der erste Champions League-Spieltag und auch nach dem zweiten Champions League-Spieltag ist dann das Heimspiel gegen Manchester City. Wir hatten beim ersten Eindruck über den Spielplan schon gesagt, oh, eigentlich ganz gut, verteilt sich einigermaßen. Wir haben aber diesen doch geballten Spitzenspielzeitraum zwischen September und Oktober. Wir haben dann eigentlich einen relativ, ich sag mal, ruhigen und machbaren Winter, bevor dann gegen Ende der Saison es doch relativ stark anzieht mit den letzten Auswärtsspielen bei City, in Brighton, bei den Wolves, bei den Spurs und bei Manchester United. Da muss man dann darauf hoffen, dass wir unsere weiter unsere gute Auswärtsform aus dieser Saison auch damit hineinnehmen. Ich habe dann schon die ersten Leute unken hören oder sehen quasi, dass wir wieder sehr gut sind und der Spielplan eigentlich wie gemalt für uns, dass wir es mehr oder weniger wieder wegwerfen gegen Ende der Saison. Wie siehst du das in Gänze betrachtet? Ich meine, klar, der April und Mai, gerade mit den Auswärtsspielen, ist sehr, sehr anstrengend, aber ich meine, wir hätten sie ja so oder so spielen müssen. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, das so geballt zu haben auch.
Also, ist halt abgedroschen. Ich meine, du spielst halt jeden zweimal und das bleibt auch so. Ne? Und natürlich kann ich mich unterm Strich beschweren oder darüber aufregen, dass ich vielleicht die und die Mannschaft hintereinander in dem und dem Zeitraum habe. Am Anfang der Saison haben wir viele davon hintereinander zu Hause und nachher eben auswärts und unterm Strich gesehen, musst du die Spiele halt dazwischen halt auch gewinnen. Wir haben gesehen, in der Saison, wir haben kaum Spiele verloren und City hat halt noch weniger verloren. Also eine Sache, die sich eben halt über eine ganze Saison erstreckt und nicht nur partiell auf irgendwelche Spiele. Natürlich City gegen Ende ist natürlich wieder so eine Art möglicher Gradmesser, wenn man halt oben noch mitspielt, weil City wird es definitiv sein und das ist sicherlich keine einfache Aufgabe, aber auch da kannst du halt bestehen und kannst halt auch da entscheidende Weichen für dich stellen in solchen Spielen, wenn du vielleicht noch vorher Punkte Rückstand hast. Also von daher kann man es auch von der Warte auslegen und sich das Ganze positiv zurechtmalen, anstatt halt den negativen Block in Anführungsstrichen, was die Paarung angeht, zu betrachten. Also es nützt ja alles nichts, sich da über das Ende der Saison aufzuregen, wenn ich jedenfalls vorher in einer vermeintlich leichten Phase nicht punkte. Also so oder so musst du konstant über die ganze Saison punkten und dann kann es auch sein, dass es am Ende vielleicht so ist, dass du da auch mit einem Remis gut zurecht bist. Also unterm Strich zählt noch immer, du spielst jede Mannschaft zweimal in der Saison und das ist halt ein Fakt.
Genau, zumal wir dann im April und Mai halt mit Luton, Aston Villa, Bournemouth und Everton eigentlich, ich sag mal, machbare Heimspiele auch haben und ja, keine Ahnung, wer weiß, wie die Saison dann aussieht im April und Mai, ob wir europäisch noch vertreten sind oder in anderen Pokalwettbewerben, das kommt ja auch noch hinzu. Ich hatte beim Lesen sozusagen eher den Eindruck, dass es ganz gut verteilt ist und mir ist ein einfacher Start lieber und es dann gegen Ende heraus etwas schwieriger zu haben. Es ist ja eben eines der Ziele oder muss aus meiner Sicht eines der Ziele für die neue Saison sein, dass wir im letzten Saisondrittel einfach konstanter und erfolgreicher sind als in diesem Jahr. Ich glaube, da gibt es noch Verbesserungsbedarf und der Spielplan testet dich dann auf alle Fälle, ob du diesen Schritt nach vorne gemacht hast. Genau, es geht wie gesagt am 12. August los. Am Freitagabend wird die Saison bereits eröffnet mit Burnley gegen Manchester City. Wir spielen also wieder nach City, wie immer eigentlich. Und die weiteren Spieltage werden dann, wenn ich es richtig gelesen habe, irgendwie in circa 2,5 Wochen fest terminiert. Also wer irgendwie überlegt, gegebenenfalls zum Schauen rüberzufahren, muss noch ein paar Wochen warten bezüglich der genauen Terminierung. Ansonsten ja, Dezember ist vollgepackt mit Spielen. Boxing Day gegen West Ham United, wie auch in der vergangenen Saison. Und hatten wir schon gesagt, die Spitzenspiele gegen United und die Spurs zu Hause im September, gefolgt dann von Manchester City am Wochenende des 7. Oktober. Und was man sich vielleicht auch noch anmerken könnte, eben der 23. Dezember bei Liverpool. Und der Februar hat die Heimspiele gegen Liverpool am 3. und gegen Newcastle am 24. Februar. Und ja, Spurs auswärts 27. April, United auswärts am vorletzten Spieltag am 11. Mai. Und alles Weitere dann, wenn die Spiele vor der Haustür stehen. Blicken wir auf die ersten Transfers, beziehungsweise es sind ja erst oder vielmehr noch Transfergerüchte und Meldungen. Ich denke, wir können es auf drei Spieler, glaube ich, runterbrechen momentan. Declan Rice, Kai Havertz, Moses Caicedo. Wie ist die Gemengelage, Christian? Ich bin ja aus meiner Sicht der Meinung, dass wir mit Absicht den Caicedo hochgebiddet haben, damit Chelsea da ordentlich Geld freimachen muss und uns deswegen Havertz verkaufen müssen. Was sagst du dazu?
rein rechnerisch könnte das sein. Für mich kam diese Havertz-Geschichte wenig überraschend, also muss ich sagen. Also ich hab überall gelesen, dass es nicht so überraschend sei, aber irgendwie hatte ich das tatsächlich nicht für auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat es ja auch schon in die heutige Ausgabe der Bild-Zeitung geschafft. Bei Kai Havertz habe ich auch viele Meinungen gesehen, die es zu ihm gibt, zu seinem Leistungspotenzial, zu der Frage, passt er zu Arsenal hin oder her. Ich persönlich denke, man sollte da jetzt preislich jetzt nicht an irgendeine Schmerzgrenze gehen, weil ich denke, das ist es, glaube ich, nicht wertbezogen auf den Spielertypen jetzt. Grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht so verkehrt, wenn man es da unter der Perspektive betrachtet, dass er halt sehr, sehr flexibel einsetzbar ist und mit den Qualitäten, die er halt vom Spielverständnis, Spielübersicht, Technik hat, dafür auch gut gemacht ist. Und ich glaube auch, dass Arteta ein Trainer ist, der ihn wieder auf das Level heben kann, wo er schon mal war, als er von Leverkusen zu Chelsea gegangen ist und auch in der Anfangszeit dort. Von daher, wenn wir ihn zu einem Preis kriegen, wo ich sage, das ist in einem Rahmen, der uns halt andere Prioritäten nicht sprengt, wäre ich der ganzen Sache nicht abgeneigt.
Also mein Eindruck ist, dass der Caicedo-Transfer off ist, beziehungsweise nicht mehr die Priorität genießt bei Arsenal, einfach aus finanziellen Gründen. Ich, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Beweise schon für habe, aber ich glaube, dass Brighton einfach mehr Geld haben möchte, als wir, glaube ich, bereit sind zu zahlen, auch vor dem Hintergrund, dass Declan Rice eben unsere höchste Priorität ist. Und Arsenal aber trotzdem Bedarf hat, den Kader zu erweitern, wie gesagt, 6er, 8er Position. Und Havertz, du hast es gesagt, eben der Spieler ist, der aufgrund seiner flexiblen Einsetzbarkeit gegebenenfalls auch diese Position nicht in dem Sinne direkt bespielt, aber dafür sorgt gegebenenfalls, dass wir vorne mehr Optionen haben und wir dann die eine oder andere Person vielleicht eher auf die 8 stellen können. Das würde aber bedeuten, aus meiner Sicht, also meine Vermutung wäre, glaube ich, Havertz kommt eher zu uns als Caicedo. Weil ich glaube, Brighton hat mittlerweile gesehen, dass Chelsea wohl starkes Interesse hat und ich gehe davon aus, dass es finanziell so ist, dass es für Arsenal nicht mehr darstellbar ist. Ob Caicedo nun zu Chelsea wirklich will, ist eine andere Frage, aber...
Ja, vor allen Dingen in der Kombination halt, wenn du einen Declan Rice unbedingt haben willst und den Summen, die da im Endeffekt notwendig sein werden, dann in der Kombination mit einem Caicedo-Deal, ist schon sportlich, muss man ganz klar sagen. Ob es jetzt ausgeschlossen ist und das ganz schnell erledigt, ich weiß nicht, aber ich gebe dir recht, Brighton wird wird eine Menge verlangen und Chelsea wird sicherlich eher das Team sein, was eine Menge bietet. Wobei ich glaube, dass sie dann vorher halt auch einmal ein bisschen abstoßen müssen. Und so
Das
würde
meine
sich
ich
dann
ja,
der
also
Kreis da, genau,
genau.
der Kreis deiner Argumentation würde sich dann da schließen, dass man da Haarwasser bekommt und vielleicht auch schneller zu einer etwas günstigeren Kondition bekommt, weil auf der anderen Seite Chelsea vielleicht da entsprechend handeln muss und schnell handeln muss. Das ist natürlich so ein Thema, das kann irgendwann ineinander greifen. Das sind dann wieder diese Dominoeffekte eines Transferfensters, die sich dann in irgendeiner Weise lostreten. Ne? Also von daher, das hängt, glaube ich, schon insgesamt sehr, sehr stark zusammen an vielen einzelnen Facettenpunkten und kann dann, wenn eins der beiden Steine fällt, dann auch ins Rollen kommen. Ne?
Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass Chelsea wohl sehr daran interessiert ist, irgendwie noch Geld zu machen bis Ende Juni, damit das irgendwie noch im Geschäftsjahr bis zum 30.06. verzeichnet werden kann. Insofern würde uns das, glaube ich, auch entgegenkommen. Und ich meine, klar, du hast eine Ergänzung vielleicht noch zu Havertz und er passt halt ins Altersprofil des Teams momentan. Mit seinen Mitte 20. Ich glaube, das kommt auch noch hinzu. Und ich habe jetzt von vielen wieder dann auch gelesen, ah, Havertz, das ist vielleicht nichts und nur ein etwas älterer Fabio Vieira sehe ich nicht so und ich will nicht sagen, ich bin es leid, aber ich glaube, man muss da auch so ein bisschen, also zunächst muss man, glaube ich, mal sagen, jeder Transfer birgt gewisse Risiken, ne? Also ein Transfer kann gelingen oder ein Transfer kann halt nicht gelingen. Auf der anderen Seite gibt es Transfers, die ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Risiko haben. Hier würde ich immer noch sagen, dass es eigentlich ein Transfer ist mit relativ wenig Risiko. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass eigentlich Edu und Arteta bei allen ihren Transfers in letzter Zeit immer wirklich ein glückliches Händchen hatten. Und ich weiß noch, dass irgendwie keiner meinte, oh, Aaron Ramsdale, das geht ja gar nicht. Und na, jetzt ist er sozusagen einer der oder der wertvollste Torhüter momentan im Weltfußball. Und wir haben es, glaube ich, immer geschafft, in den letzten Jahren den Plan B dann zu ziehen, der eigentlich ja fast besser wurde als der ursprüngliche Plan A. Ne? Also Mudryk ist nicht gekommen, dafür dann Trossard geholt. Haben auch viele gesagt, oh, voll der Verlust, ne, von 100 Millionen jetzt irgendwie jemand für 20 Millionen Pfund geholt. Hat uns aber durch die Rückrunde getragen. Jorginho, ja, will ich jetzt nicht sagen, dass es sozusagen Plan A und Plan B, kann man vielleicht nicht ganz so gut vergleichen, aber er war halt auf dem Markt, wir haben zugeschlagen. Und man darf auch nicht vergessen, letztes Jahr im Sommer hatten wir auch diverse Optionen A, zum Beispiel, wer war das denn? Ich komme nicht auf den Namen. Martinez für die Innenverteidigung, glaube ich. Der, ich weiß nicht.
Lissandro Martin, meinst du? Oder?
Genau, ja genau. Der sozusagen für die Innenverteidigung. Da hat man auch gesehen, okay, gut, wir können uns das finanziell nicht leisten, beziehungsweise also Linksverteidigerposition können wir uns nicht leisten. Sind dann auf Sinchenko zurückgegangen. Glaube, und so ähnlich könnte ich es mir vorstellen, ist die Gemengelage momentan bei dem möglichen Caicedo-Transfer. Ich glaube schon, dass Arsenal interessiert ist. Und ich glaube auch schon, dass Arsenal und insbesondere auch Arteta den Spieler haben will. Und ich glaube auch, der Spieler will zu uns. Aber ich denke, dass Brighton mehr Geld haben möchte, als wir bereit sind zu zahlen. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, was machst du halt? Holst du quasi für fast 200 Millionen Euro zwei Spieler, die nicht 100% deckungsgleich auf einer Position spielen können, aber schon so einen ähnlichen Bereich in der Mannschaft abdecken? Oder sagst du halt, okay, gut, das bringt es mir eigentlich nicht und ich muss jetzt Plan B irgendwie machen. Und was ist Plan B? Vielleicht ist Kai Havertz in dem Sinne Plan B und man holt dann einen etwas günstigeren Spieler nochmal für das defensive Mittelfeld. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir mit Partey da auch jemanden haben, der hoffentlich nochmal eigentlich eine starke oder zwei starke Spielzeiten auch gehen kann. Und von daher glaube ich, Declan Rice war immer erste Priorität. Ich habe auch gerade gelesen, irgendwie ist ein zweites Angebot eingegangen heute Abend in Höhe von 100 Millionen. Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie West Ham jetzt noch da groß mauert oder so. Ich meine.
Also zu, dass ist, dass er gehen wird von, das ist ja im Endeffekt fix, das ist ja auch bestätigt. Das ist ja schon mal viel wert hinsichtlich der Thematik, dass du darüber nicht noch mal wie bei Caicedo jetzt im Winter verhandeln musst, sondern das ist halt fix, ne? Wie das geht ja tatsächlich nur noch darum und unterm Strich gesehen, dass seine präferierte Destination Basel liegt, ist, glaube ich, auch bekannt, ja. Und daher, ich glaube, das ist natürlich, was du auch schon so gesagt hast, ein erstes Angebot wird grundsätzlich immer abgelehnt, weil was bist du dann sonst für ein Verhandlungsführer, ne? Also von daher, das muss man halt auch mal sehen. Obwohl, ich habe tatsächlich dieses, das Angebot ist abgelehnt worden in dem Bericht von David Ornstein gar nicht gefunden. Oder habe ich das überlesen? Also ich habe das nur immer irgendwo zwischendurch gelesen, bei Sky oder so. Aber, ja, ich weiß auch nicht.
Ja, also keine Ahnung, wird man dann halt sehen, ob es wirklich so gewesen ist. Aus meiner Sicht ist der Rice die eigentlich auch durch. Also es ist, glaube ich, nur eine Frage, die sich um Details geht, wie teilt man die Ablösesumme auf, in wie viel Zahlungen wird das passiert sein oder wird das sozusagen geschehen müssen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form da noch zu Schwierigkeiten kommt. Ich halte auch irgendwie von dem Gerücht, was heute aufkam, dass Manchester City dran ist. Ja, klar, ich meine, ganz ehrlich, dann können wir aber eh einpacken, weil Manchester City legt nochmal 60 oder 70 Millionen Euro oder Pfund drauf. Dann ist es auch
Und setzt ihn auf die
egal.
Bank.
Ja, klar, wahrscheinlich
Ja,
schon. Ja, klar, aber dann,
das
also
sind so
sagen wir mal so, wenn City den Spieler haben wollten würde, ja, also wenn die den haben wollen, dann können sie sich ihn auch kaufen und da kommen wir auch finanziell nicht mit. Ich glaube aber gar nicht, also erstmal brauchen sie ihn, glaube ich, gar nicht. Zweitens kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da irgendwie jetzt groß für Geld ausgeben für einen Spieler, der ja eigentlich gesagt hat, er will in London bleiben und der möchte gerne zu Arsenal und zu Arteta. Von daher, ich mache da noch keinen offiziellen Haken hinter, da würde ich auch meiner eingangs erwähnten Strategie sozusagen widersprechen. Ich glaube aber, dass das eigentlich nur noch eine Frage von einer Woche oder so ist, bis es da irgendwie auch eine Einigung gibt. Zumal ja, Arsenal den Spieler ja auch haben will und da wird es dann sicherlich nicht an 10 Millionen Euro oder so scheitern. Heißt aber in Konsequenz auch, dass man aus meiner Sicht dann halt eben den Caicedo-Transfer als nicht so prioritär einsieht und man da halt auch Konkurrenz hat. Ich glaube, auch bei Declan Rice haben ja einfach alle schon gesagt, okay, gut, das ist mit Arsenal eigentlich durch, warum sollen wir da irgendwie Gedanken drüber verschwenden? Und bei Caicedo ist es halt anders, da hat man mit Chelsea halt wirklich Konkurrenz und klar, wenn Chelsea den Spieler haben will, sind die theoretisch auch bereit, wahrscheinlich mehr zu bezahlen. Und dann finde ich es auch absolut in Ordnung, zu sagen, okay, gut, kommen wir jetzt nicht an die präferierte Lösung mit Caicedo, also müssen wir uns irgendwie oder müssen wir auf Plan B zurückgreifen. Und Plan B für Caicedo wird sicherlich nicht Havertz sein, aber der Havertz-Transfer hätte bestimmte Implikationen dann gegebenenfalls.
Ja,
Von
aber man guckt halt
daher.
dann, dass man alternativ im Fenster eben halt eine andere, günstigere Variante dann für die, Position noch holt zusätzlich, ne? Also das ist halt auch so ein Thema, das dann natürlich auch möglich ist, ne?
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, wir müssen auch Spieler verkaufen oder sind auch noch sozusagen dran gehalten, den einen oder anderen Spieler abzugeben. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon die ganze Zeit Geld rauswerfen können, ohne irgendwelche Einnahmen generiert zu haben. Und anderer Punkt, ich glaube, der noch relativ wichtig ist, um die Gesamtmengelage ein bisschen zu verstehen. Wenn ich es richtig gelesen habe, auch ist es ja wohl so, dass man Granit Xhaka gesagt hat, dass er gehen kann. Man möchte aber erst einen Ersatz für diese Sechserposition halt holen. Und bevor er dann auch den Transfer zu nach Leverkusen dann auch offiziell eintüten kann. Ich glaube, da gebietet es auch so ein bisschen der Fairness, dass man sich an die Absprachen hält. Deswegen ist, glaube ich, sozusagen der Rice-Transfer auch dahingehend prioritär, dass dann eben der Xhaka-Transfer vollzogen werden kann. Und ja, mein Gott, also ich, klar, Caicedo wäre natürlich super, aber ich kann mich auch mit Havertz erstmal grundsätzlich als einen möglichen Transfer anfreunden, weil vom Potenzial her oder so sehe ich da relativ viele gute Dinge, die in diese Arsenal-Mannschaft passen könnten oder auch passen würden. Und ob ein Transfer gelingt, zeigt die erst die Saison. Auf dem Papier spricht in der Regel immer vieles dafür oder auch vieles dagegen. Letztendlich ist mir das aber eigentlich egal, was auf dem Papier steht. Wenn er eine super Saison bei uns spielt, würde ich halt sagen, klappt. Bei Jorginho waren auch alle mehr oder weniger überrascht oder sagen, wie kann das denn sein? Schon wieder jemand von Chelsea, aber hat am Ende dann auch total gut funktioniert. Ja, also es ist eher so ein bisschen die Frage, was machst du dann eigentlich aus dem Transfer, als den Transfer an sich zu bewerten? Deswegen also ein Transfer bewerten, wenn er stattgefunden hat, ist eigentlich völlig sinnlos. Du musst einen Transfer bewerten, meinetwegen nach der Hälfte oder der ersten Saisonabschluss. Deswegen alles andere sind in dem Sinne ja erstmal nur Vorurteile, die du einem Spieler oder auch einem Verein gegenüber kommunizierst.
Ja, vor allen Dingen, klar, du kannst so sagen, Qualität der letzten Saison bei Chelsea nicht wirklich gut.
Ja, aber gut, welche Qualität war denn da überhaupt gut bei irgendeinem Spieler?
Genau, das wäre halt der Umkehrschluss der ganzen Sache, ja. Und zudem, klar, es muss halt insgesamt passen. Und ich glaube, also ich sehe es halt so, ich traue Arteta das zu, dass er den Spieler auswählt, den er für sein System braucht. Sei es in der Startformation, sei es in der Kadertiefe, Breite, in der Qualität, mit den Qualitäten, die er in dem Spieler erkennt und sieht. Und ich glaube, soweit sollte man sein, oder bin ich zumindest, und ich glaube du auch, dass man das jetzt nicht zwingend in der Auswahl des Transferziels von der Person halt anzweifelt. Und von daher hat er für mich erstmal das absolute Vertrauen dahingehend, was er in die Auswahl der Transferziele steckt. Und wie gesagt, ich sehe halt den Gedankengang kann ich gut vor Augen sehen. Also mit den Qualitäten, die Havertz hat, kann ich die sehen. Ob er und wie er die umsetzen wird und ob er es umsetzen kann, das wird sich dann halt zeigen. Ja, aber wer hätte vor der letzten Saison gedacht, dass Granitxaka so eine Saison spielt, ja, auch mit den Torbeteiligungen, mit der offensiven Note dabei, das muss man einfach mal alles so betrachten. Wer hätte gedacht, dass Saliba so eine Bombensaison spielt und man jetzt sich einen Ast abfreut, dass er den Vertrag verlängert hat? Also das sind alles Themen, die kannst du erst im Nachgang betrachten. Klar gibt's gewisse Transfers, wo du sagst, boah, das kann eigentlich nicht funktionieren und es funktioniert auch nicht. Aber Kai Havertz ist definitiv keiner in dieser Kategorie. Also von daher, wenn er kommen würde, kann ich die Beweggründe nachvollziehen und mir auch gut vorstellen, dass er unter Arteta zu dem Formpotenzial zurückkommt, was er schon hatte und auch schon gezeigt hat, auch auf internationaler Ebene.
Das wäre zu hoffen. Ich frage mich dann halt nur so ein bisschen, warum jemand wie Caicedo zu Chelsea geht, kein internationaler Fußball nächste Saison. Auch vieles unklar aus meiner Sicht. Klar, neuer Trainer gibt immer so in gewisser Weise ja auch so einen Neuanfang, wo man vielleicht gegebenenfalls dran beteiligt sein möchte. Er hätte aber auch gut in die Arsenal-Mannschaft gepasst. Aber gut, vielleicht ist es dann halt mehr als nur die persönliche Präferenz, sondern da hängen auch noch andere Faktoren dran. Aber ich würde mal einfach behaupten, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der nächste Saison bei Arsenal spielt. Gucken wir mal. Gut. Ja. Ansonsten ist es relativ ruhig, was wir noch gehört haben, aber und wir auf alle Fälle auch nochmal lobend erwähnen sollten, sind Vertragsverlängerungen, die zwar noch nicht offiziell sind, aber mehr oder weniger als fix tituliert wurden. Zum einen Reece Nelson, 4+1. Hätte auch keiner gedacht. Neuer Vertrag, sicherlich gut, um auch eine gewisse Breite im Kader zu haben. Und umso mehr erfreulicher die Vertragsverlängerung von William Saliba auch bis 2027, wenn ich es richtig gelesen habe. Also ähnliche Vertragslaufzeit wie Saka und Ramsdale auch. Saliba war ja derjenige, von dem wir schon häufiger gesagt haben, das wird die schwierigste Vertragsverlängerung, dass es jetzt dann doch relativ zügig geklappt hat, noch vor dem vor dem Trainingsbeginn wahrscheinlich. Ja, super. Eigentlich sind mit Ausnahme von Ødegaard alle und Ben White, alle zentralen wichtigen Spieler jetzt langfristig an den Verein gebunden.
Ja, und das ist halt auch unfassbar wichtig, dass wir genau diese Spieler, die den Charakter der Mannschaft und die Qualität der Mannschaft in der Breite des gesamten Spielfelds im Endeffekt ausmachen, dass wir die fix machen, dass wir dort auch für jetzt aktuell Transfers zeigen, der Kern der Mannschaft in der Qualität, wie sie sich jetzt darstellt, steht für die nächsten Jahre, bekennt sich zu dem Verein. Das sind halt wichtige Faktoren, halt nicht nur im Innenverhältnisbereich für die Kaderplanung, sondern halt auch entsprechend für die Frage, wie kann ich neue, gute Spieler gewinnen, für den Verein interessieren, etc. pp. Und natürlich auch für die Fans, die sagen, ja, diese Mannschaft ist eine Mannschaft, mit der wir uns identifizieren. Wir haben unfassbar viel Spaß gehabt in der Saison, uns die Mannschaft anzugucken und wollen halt weiter, dass diese Mannschaft erfolgreich ist und Erfolge einfahren kann. Und ja, Hut ab, dass man die Transfers alle schon eintüten konnte. Das ist eine absolut gute Vertragsverhandlungsleistung.
Genau, und dann schauen wir mal, ob in den nächsten Tagen dann doch auch der erste offizielle Transfer vollzogen werden kann. Wir werden es natürlich hier beobachten im Blog und auch in der Hangouts-Gruppe und auf Twitter, diesem Netzwerk, wo doch noch einige Leute vertreten sind. Ja, ich denke, da haben wir erstmal das Wichtigste soweit eingeordnet und besprochen und werden uns natürlich dann wieder melden, sobald es Vollzug gibt. Wie gesagt, Trainingsbeginn Anfang Juli. Mitte Juli geht es dann ja in die USA zu einigen Testspielen, vorher noch nach Nürnberg. Gibt auch wieder ein Freundschaftsspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und Community Shield ist auch mitgeteilt worden, am Sonntag, den 6. August um 17 Uhr, dann das erste Pflichtspiel für die neue Saison. Also jede Menge los schon in nächster Zeit und wir werden es natürlich hier auch im Podcast dann intensiv und ausführlich verfolgen, schließen aber fürs erste Mal Episode 217. Genießt das schöne Wetter draußen und ja, wir lesen und hören uns dann recht bald wieder, hoffentlich mit den ersten guten News, was die Kaderplanung für die neue Saison betrifft. Wie immer, danke fürs Hören und bis demnächst. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.